ORF Burgenland Podcast, Barbara Karlich, Buchclub.
Mein heutiger Gast ist Hubert von Geusern, der unter die Autoren gegangen ist. Lieber Hubert, wie wurden die Deutschprofessorin oder der Deutschprofessor?
Sie waren überhaupt nicht glücklich mit mir. Ich bin wegen einem Fleck im Deutsch, zugegeben auch in Englisch und Latein, von der Schule geflogen. Also ich war in Sprachen denkbar schlecht, aber ich war grundsätzlich ein Langsamstarter. Und ich glaube, das ist, wenn ich ein Problem sehe bei den Schulen, dann ist es, dass alle mehr oder weniger gleichzeitig funktionieren müssen. Und es gibt aber Kinder oder auch Menschen, die interessieren sich einfach erst später für das, was die Lehrer gerne hätten, wofür sie sich interessieren sollen.
Wenn man Hubert von Geusern zu Gast hat, dann spricht man mit ihm natürlich über Musik, aber auch über viele, viele andere Dinge. Bücher zum Beispiel, Beziehungen, Klimaschutz, das große Engagement und natürlich die neue CD, Zeiten und Zeichen. Lieber Hubert von Geusern, deine Schulzeit war offenbar nicht so erfolgreich.
Ja, mit mir hat auch keiner gelernt daheim. Also das war meinen Eltern auch fremd. Und ich war auf mich alleine gestellt und man hat mir in der Schule im Grunde genommen vermittelt, dass ich nicht nur kein Sprachtalent bin, sondern da ein richtiges Defizit habe. Vielleicht war das auch ein Ansporn, dann das auszugleichen, aber ich bin sehr, sehr spät erst zum Leser geworden. Erst
wann?
Mit 27 Jahren so.
Das heißt, davor hast du nicht wirklich Bücher gelesen?
Nein, ich habe Karl May gelesen. Fünf, sechs Bücher von Karl May und die Schulbücher, die ich lesen musste, die mir aber alle nichts gesagt haben. Also wenn ich mir denke, Nikolai Gogol, habe ich echt nichts anfangen können damit. Inzwischen finde ich den sehr spannend, aber da muss ich mir denken, bitte.
Das ist dann schon sehr interessant, in Deutsch einen Fleck zu haben und dann aber Jahrzehnte später ein wirklich großartig poetisches Werk fertigzustellen, weil du hast es so geschrieben. Du hast ja keinen Ghostwriter gehabt.
Nein, das habe ich selber geschrieben.
Da schreibst du auch, der Satz ist, den habe ich auch doppelt unterstrichen. Wenn die Zeit reif ist, passieren die Dinge wie von selber ohne Anstrengung und ohne, dass man das Gefühl hat, sich dafür entschieden zu haben. Sehr schön. Das sind so Lieder, da muss ich immer weinen. Also ich kann mir dein Herz das nicht anhören, ohne, schau, guck mal gleich wieder die Tränen, ohne zu weinen. Wie kamst du zum Schreiben? Wie lernt man Schreiben?
Ich habe mir es selber beigebracht. Ich bin ein Autodidakt, auch in der Musik. Ich habe mir die Instrumente selber beigebracht und das Komponieren und auch das Textschreiben. Man hört sich Sachen an, die man mag und denkt sich, sowas möchte ich auch gerne einmal probieren. Und man liest Bücher, die man mag und denkt, na, schön, es wäre schön, einmal so eine Geschichte zu schreiben. Dann hört man auch Musik und liest Bücher, die einem nicht gefällt. Und denkt sie, das kann ich besser. Okay. Und so wird es dann irgendwann einmal zu einem Buch.
Flüchtig ist ein Roman. Da geht es darum, dass ein Ehepaar sozusagen Jahrzehnte ein Stück weit nebeneinander herlebt. Und eines Tages beschließt dann sie, nämlich Maria, 55-jährig, ihren Mann, den Herwig, kurz Wick, zu verlassen. Es ist keine Nacht-und-Nebel-Aktion, es ist eher eine quasi Nachmittagsaktion, kann man denken. Und du schreibst da, zum ersten Mal, seit Maria aufgebrochen war, spürte sie so etwas wie Orientierungslosigkeit aufgebrochen. Es war eine Flucht, nicht um dem Leben zu entfliehen, sondern um ins Leben hineinzufliehen. Wieso hast du, lieber Hubert von Geusern, dieses Thema gewählt? Ist ein Stück weit Autobiografie dahinter?
Ich bin, glaube ich, schon in jeder dieser Figuren drinnen, sowohl in den weiblichen wie auch den männlichen. Aber ich bin auch in dieser Landschaft drinnen. Ich kann nur das schreiben, was mich bewegt, aber natürlich gibt es sehr viele Beobachtungen auch, also es ist, wo man Sachen erfährt, wo man sich denkt, wow, das, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann bringe ich das auch unter. Es ist schon eine fiktive Geschichte. Ich bin aber ein Beobachter der Menschen und ich bin auch einer, der immer wieder den Aufbruch gemacht hat und macht, immer wieder in was Neues hineingehe, nicht weil ich von was weggehe, sondern weil ich neugierig bin. Und ich verstehe Menschen auch, die sich jetzt nur mehr so als pragmatische, funktionierende Lebensgemeinschaft zusammen halt bis zum Ende ihrer Tage wohnen und sich nicht mehr viel zu sagen haben. Auch das ist eine Form, die ich jetzt nicht als schlecht hinstellen möchte. Es kommt darauf an, was man vom Leben haben will. Und wenn einem eine Beziehung zu viel Kraft kostet, dass man sie überhaupt aufrechterhält, dann ist es vielleicht besser, wenn man das Weite sucht.
Hubert von Geusern, du hast gerade gesagt, wenn Partnerschaft zu viel Kraft kostet, sollte man das Weite suchen. Du hast sehr oft das Weite gesucht auf deinen Reisen. Ist das Geheimnis eurer glücklichen Beziehung?
Ja, im Moment wäre ich auf Tournee und wäre praktisch 3 Monate unterwegs. Würde erst Mitte Dezember wieder zurückkommen. Die Umstände haben es jetzt verschoben auf nächstes Jahr, aber ja, ich glaube, das ist abgesehen von einem gemeinsamen Plan und gemeinsamen Leben für jeden auch ein eigenes Leben geben muss. Also eine Beziehung, die nur funktioniert, weil man alles miteinander macht und wenn man alles teilt und alles vom anderen zu wissen glaubt. Richtig wissen tut man es eh nicht. Das kann es jetzt nicht sein. Ich glaube, man braucht auch seine eigene Aufgabe, weil sonst, das belastet ja den Partner unglaublich, wenn der gespürt oder sie gespürt, wenn sie nicht dabei ist oder da mitmacht, dass dann der Partner darunter leidet oder die Partnerin. Und ich finde es faszinierend. Ich kenne viele Leute, inzwischen bin ich auch schon alt genug, die ich schon sehr lange kenne und sehr lange begleite. Natürlich auch meine Frau. Und mir immer wieder mal fragt, denke ich mir, ich weiß eigentlich nicht, was sie fühlt, was sie denkt. Natürlich kann man über das reden, aber man findet auch nicht für alles Worte. Und ich glaube, man muss auch nicht alles teilen, weil das einfach sehr anstrengend ist, wenn man sich dauernd einlassen muss auf das, was wer anderer gespürt. Aber ab und zu sollte es schon passieren, dass man sich interessiert.
Da gibt es das Lustige, wo die Frau, ich glaube, L'Oreal ist das, wo sie sagt, was denkst du? Und er denkt aber an nichts. Er schaut einfach nur, er denkt nichts. Und die Frauen wollen immer wissen, was der Mann denkt.
Nein, aber wenn man nichts denkt, also das Nichtsdenken, das ist ja wirklich, das ist eine große Kunst, das ist Meditation im Grunde genommen. Aber eigentlich geht dann immer irgendwas durch den Kopf. Und wenn dann wer fragt, was denkst du denn gerade? Dann wird man eigentlich aus dem herausgerissen, dass da Gedanken wie Wolken vorbeiziehen, die man beobachtet. Und auf einmal sollte man das benennen und dann sind sie auch schon wieder weg. Und darum sagt man dann nichts.
Lieber Hubert von Geusern, du bist zum 3. Mal verheiratet. Das heißt, du hast 2 Ehen hinter dich gebracht. Was hat dich dann bei deiner jetzigen Frau sicher gemacht, dass sie es ist? Warst du schon reifer? Habt sich ihr ein bisschen ausgemacht, in welche Richtung es gehen soll? Lässt sie dich auch sein?
Ja, sie lässt mich sicher auch sein. Und ich war mir am Anfang, also wie ich es kennengelernt habe, war mir sicher, das ist sie.
Echt?
Ja.
Woran hast du das gemerkt?
Einfach so ein Gespür. Es ist mir durch und durch gegangen wie ein Blitz und hat mich ganz tief berührt. Noch lange vor dem ersten Kuss. Aber es ist natürlich dann, wie immer, kommt dann irgendwann auch der Zweifel und man denkt, nein, das habe ich mit euch, das war halt irgendwie so ein Moment. Und wir haben uns dann auch zusammenraufen müssen. Wir haben uns schon lieben gelernt und auch immer wieder die Distanz gespürt. Und das, also wir sind eigentlich die ersten Jahre nach jedem Urlaub, den wir miteinander verbracht haben, sind wir zurückgekommen mit dem Gefühl, Gott sei Dank ist der Urlaub vorbei, Gott sei Dank sind wir nicht verheiratet, weil jetzt können wir wieder jeder eigene Wege gehen. Also wenn wir zu viel Zeit miteinander verbracht haben, dann ist diese Individualität auch rausgekommen und auch das Unvermögen, sich immer anzupassen und immer alles, was man macht, miteinander machen.
Viele Menschen lassen sich nach dem Urlaub scheiden.
Ja, wir haben uns auch nach jedem Urlaub geschieden, kann man sagen.
ja, aber anders. Ist es ein bisschen so, wie du schreibst, dieses erste Kennenlernen der beiden Liebenden Nora und Vic? War das so ein bisschen bei deiner Frau, wo du dann schreibst, sie fühlten sich auf den ersten Blick einander zugehörig? Das schreibst du so schön.
Ja, das könnte man
so sagen.
Kann man sagen, dass das der Fall war. Aber das passiert mir schon immer wieder. Gott sei Dank ist das nichts was Singuläres. Das ist, so, ist jetzt auch nicht nur auf Frauen. Das ist auch bei Menschen, mit denen ich zusammen Projekte mache, Musik oder auch beim Hage mit meinem Manager, wir haben uns das erste Mal gesehen haben, in München am Bahnhof und auf der Bank gesessen sind und darüber geredet haben, was uns verbinden könnte, haben wir gespürt.
Da ist was.
Ja, das ist.
Schreibst doch's, ne? Also wenn sich 2 Seelen begegnen, die eine gemeinsame Geschichte haben.
Ja.
Ja. Bist du ein Mensch, der gelernt hat zu vertrauen, der schnell vertraut, der sich da leicht tut in einer doch sich sehr schnell bewegenden, oberflächlichen Welt?
Ich verlasse mich auf mein Gespür. Also wenn ich lang drüber nachdenken muss, ob das jetzt passt oder nicht passt.
Ist schon vorbei.
Dann passiert es eh nicht, muss man sagen. Da verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl.
Glaubst du, dass du in einer privilegierten Situation bist?
Ich habe mich eigentlich schon immer sehr privilegiert gefühlt. Auch in Zeiten, wo ich von der Hand in den Mund gelebt habe, weil ich unabhängig war, weil ich alleine war, weil ich niemanden außer mir selbst gegenüber verantwortlich war, fand ich das als Privileg. Freiheit ist im Grunde genommen das Gegenteil von Sicherheit. Und wenn einem die Sicherheit wichtiger ist, dann leidet man unter der Freiheit. Und umgekehrt auch. Ich habe 7 Jahre in Wien gewohnt, von 83 bis 90 oder so ungefähr. Und habe in den ersten 3, 4 Jahren, ja, also das ist natürlich, war das damals mehr wert, aber wenn ich mir das so umrechnen, im Jahr von 1.000 Euro gelebt. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel das im Monat ist. Ich bin in diesen 7 Jahren 12-mal umgezogen, weil ich mir die Wohnung eigentlich selten leisten habe können. Ich habe dieses Leben nur führen können, weil mich Leute unterstützt haben, weil sie mir ein Bett angeboten haben. Aber ich habe mich damals unglaublich frei und glücklich gefühlt. Man kommt mit sehr, sehr wenig aus. Geld hat noch nie irgendwas möglich gemacht oder verunmöglicht, weil ich es nicht gehabt habe, sondern ich habe immer so das Gefühl gehabt, das liegt an mir. Geld ist auch eine Form von Energie. Man soll jetzt nicht alles Geld sagen, sondern es ist einfach eine Energie, die man aber selber generieren muss. Und Picasso hat gesagt, die Musen sind immer da, aber sie lassen sich da nieder, wo gearbeitet wird, wo Schweiß fließt. Mhm. Also wenn man jetzt einfach nur im Sofa liegt und sagt, ja, bitte Muse, küss mich, fliegt es vorbei.
Um noch einmal auf deinen aktuellen ersten Roman Flüchtig zu kommen. Eine Frau verlässt ihre Komfortzone. Ist es genau das, was sehr viele Menschen daran hindert, aus dem Hamsterrad zu treten? Weil jammern tun's, unglücklich sind sie, aber wenn man dann gehen will oder was verändern will, hat man ja einen riesigen Berg an Ausreden.
Ja, ich glaube, dass es auch sicher schwerer wird, je älter man wird. Darum ist es für Sie, also für diese Figur in meinem Roman, mit 55 Jahren ein anderer Schritt, wie wenn man 25 ist und sagt, jetzt kennt's mir mal, ich hau an.
Oder 75.
Oder 75. Nein, es gibt immer Sachen, die einen binden. Und diese Bindungen zu trennen, ist nicht leicht, das will ich jetzt nicht behaupten. Mhm. Ich glaube aber, dass wir in erster Linie uns ein Gefühl erarbeiten müssen oder bekommen müssen, dass die Welt nicht böse ist, dass da eine Geborgenheit da ist, dass wir Freunde haben. Also wenn ich keine Freunde gehabt hätte, auch keine Familie gehabt hätte, wo ich immer so das Gefühl habe, und wenn spitz über Kopf geht, wenn gar nichts mehr geht, dann kann ich immer nur heim und Abbitte leisten. Also
bitte ein Netz.
Ne? Ja, oder eben Freunde, wo ich habe einfach Tage erlebt, wo ich nicht gewusst habe, wo ich schlafen soll. Und dann gibt es halt ein paar Adressen, wo man dann anklopft und sagt, hallo, tut mir leid. Aber und das ist schon ganz wichtig, dass wir das auch anders herumleben, dass wir auch die Türen öffnen, wenn Leute diese Hilfe brauchen. Und dieses Netz, dieses Soziale, an dem müssen wir, glaube ich, alle arbeiten, unser ganzes Leben lang. Und dann fühlen wir uns sicher auch, wenn wir alles auslassen.
Liest du ein Buch fertig, auch wenn es dir am Anfang nicht gefällt, um dann zu sagen, hat mir nicht gefallen oder es ist dann besser geworden? Oder bist du einer, der zu lesen anfängt und dann es weglegt, das Buch?
Es gibt ganz wenig Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe, aber ein paar gibt schon. Und im Grunde genommen gebe ich einem Buch schon, würde ich jetzt einmal sagen, mindestens 50 Seiten. Mhm. Und wenn es bis dort nur immer überhaupt nicht meins ist, dann kann ich schon aufgeben.
Wie lange hast du gebraucht für den ersten Satz in deinem Roman Flüchtig?
Ich weiß es nicht und ich habe den auch nicht als erstes geschrieben. Also ich habe jetzt nicht das Buch geschrieben von vorn bis hinten.
Mhm. Und wie oft warst du verzweifelt oder hast du gedacht, boah, das ist jetzt alles irgendwie ohne Überblick und ich schaffe das alles nicht?
Nein, zuerst habe ich gesagt, vor Weihnachten wirst du fertig. Das war Weihnachten 2018. Mhm. Silvester bin ich fertig. Ja, nichts fertig gewesen. Ein paar Mal Skifahren gegangen und den Kopf freikriegen und wieder hinsetzen. Ende Jänner werde ich fertig. Nein, nichts fertig. Und dann war es am 28. Februar. Und ich denke, wenn du jetzt im März auch noch eine schreibst, dann kannst du nicht mehr an dich glauben, dass du irgendwas fertig bringst. Und ich weiß noch, 28. Februar 2019, 23.58 Uhr, 2 Minuten vor Mitternacht, habe ich safe gedruckt und so aus und jetzt. Morgen druckst du es aus und dann gibst du es ein paar Leute zum Lesen.
Und die waren dann alle begeistert.
Haben nicht alle gesagt, dass sie begeistert sind, wirklich? Aber es war keiner enttäuscht. Und meine Frau hat es als erstes gelesen und zwei Tage hat sie nichts gesagt. Sie hat einen Job und unterrichtet auf der Uni und hat auch nicht so viel Lesezeit. Ja. Und ich habe mir gedacht, fragen das jetzt nicht. Und dann habe ich mir schon geschaut, wie weit das ist. Und dann am dritten Tag hat sie gesagt, ich bin so froh, dass ich wissen will, wie es weitergeht.
Du hast gerade gesagt, du glaubst an das Gute in der Welt. Und mit ein Grund wahrscheinlich, warum im Buch Flüchtig kein böser Charakter zu finden ist.
Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte schon. Da gab es ein paar Stränge am Anfang des Schreibens, wo da auch ein Verbrechen auch eine Rolle gespielt hätte. Aber ich bin in einen wirklich bösen Charakter bin ich nicht hineingekommen. Und ich wollte auch wirklich jedem einfach Respekt gegenüberbringen. Und
du hast gesagt, dass wir ein bisschen uns öffnen müssen. Und immer dann, wenn Mauern gebaut werden oder rundherum, kam es ja zu Auseinandersetzungen und Kriegen. Wenn die Menschen sich geöffnet haben, wenn sie die Fenster aufmachen und die Türen aufmachen, gibt es eigentlich keinen Krieg.
Ja, mein Konflikte sind natürlich irgendwie auch Teil
der Geschichte.
Futterneid gibt es auch unter Tieren. Ja. Mit Ressourcenknappheit und mit wachsender Weltbevölkerung wird natürlich alles enger und dem müssen wir uns stellen.
Wie?
Indem wir uns klar werden, dass Teilen ganz, ganz wichtig ist. Wenn es Menschen gibt oder ganze Kontinente und Länder, die viel zu viel haben, nicht nur ein bisschen zu viel, und andere haben viel zu wenig, dann ist der Konflikt vorprogrammiert, dann sind Migration vorprogrammiert, weil die Leute müssen irgendwo hingehen, um überleben zu können. Also das ist ein Trieb, den wir alle haben, dass wir vor allem nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachkommen es einigermaßen sicher haben wollen. Ich habe unlängst einen Beitrag über Griechenland gesehen, wo junge Familien, die nicht wissen, wo sie das Lebensmittel herkriegen sollen, um ihre Familien zu ernähren, einfach weil es nichts gibt, womit sie Geld verdienen können, weil es keine Jobs gibt, weil alles zugesperrt hat. Und die davon abhängig sind, dass sie zur Tafel gehen oder auch in England. England ist ein stinkreiches Land und dort gibt es Armut, das kann man sich nicht vorstellen. Also als Corona-bedingt die Schulen zusperren mussten, dann haben viele Kinder nichts mehr zum Essen gehabt, weil die eigentlich von der Schulspeisung gelebt haben. Und das finde ich schon sehr arm, dass da nicht mehr Verständnis darüber gibt, dass wir teilen müssen. Dieses Bewusstsein müssen wir uns erarbeiten. Wenn nicht, glaube ich, dann fliegen die Steine und irgendwann auch die Kugeln. Die Menschen werden sich das holen, bevor es draufgehen.
Du bist immer kritisch gewesen in deiner Musik, in deinen Texten, hast immer versucht, die Menschen aufzuwecken. Auch in deiner aktuellen CD, ich war sehr erstaunt beim Reinhören, da ist alles dabei. Also du durchbrichst wieder, da man glaubt, das ist jetzt Hubert von Geusern, was man gewohnt ist, und dann geht's wieder ganz anders.
Ja, die Musik ist jetzt im letzten Herbst und Winter entstanden. Viele der Ideen gehen aber zurück, ich würde jetzt mal sagen, die letzten 4 Jahre. Die älteste ist sogar, kommt aus einem 87er Jahr, glaube ich, so ungefähr, wo ich mir gedacht habe, die wollte ich eigentlich immer machen, die Nummer, und jetzt mache ich es halt. Das ist Glück ohne Ruhe, das ist Vertonung des Goethe-Textes. Okay. Text hat Schubert schon vertont und ein Freund von mir, der wollte dieses Lied als Filmmusik haben und mir hat das aber nicht gefallen, also vermessen, wie ich bin, was der Schubert aus dem gemacht hat. Das wühlt so dahin, wo ich mir denke, das gehört eigentlich chilliger gemacht. Das ist eigentlich ein geiler Text, aber das muss ein bisschen anders grooven. Und seither habe ich es nicht vergessen.
Hör mal kurz rein.
Alles vergebens, Glück ohne Ruhe. Liebe bist du, Liebe bist du.
Eine der Nummern, die mir fast am allerbesten gefällt, ist Freunde. Das Leben ist lebenswert. Da ist alles dabei. Da ist Rap dabei, dann ist Klassik. Andreas Schager singt die Arie Freunde, das Leben ist lebenswert. Und interessant, weil eigentlich wolltest du in diesem Lied zeigen, wie schön und lebenswert das Leben ist oder auch wie opulent. Und dann ist daraus etwas ganz anderes geworden, nämlich die Beziehung des Franz Leher mit dem Librettisten Fritz Löhner-Beder, der in Auschwitz starb. Eigentlich Freunde, Und du bist auf diese Geschichte gekommen, ich glaube, weil du gelesen hast, der Librettist ist 1942 gestorben und dann hast du gedacht, oha, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, kein gutes Sterbejahr. Und dann habe ich recherchiert und dann bin ich eingedrungen in diese Geschichte, auch in diese Zeit. Ich habe im Grunde genommen mein ganzes Leben einen Bogen um diese Zeit des Nationalsozialismus und Holocaust und so. Aber das ist so omnipräsent, dass ich mir denke, ich brauche da jetzt nicht meine Nase hineinwühlen. Ich war einmal in Mauthausen und das hat mir eigentlich komplett gereicht. Da habe ich mal hingestoppt, weiß ich, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt einmal sein. Nein, es nimmt mich zu sehr mit und für mich habe ich so das Gefühl, ich brauche mich nicht dauernd damit beschäftigen, damit ich das nicht vergesse. Ich bin geboren 7 Jahre nach dem Krieg und da war das alles noch wirklich körperlich spürbar, dieser Horror, den die Leute hinter sich hatten. Und jetzt ist es mir aber passiert, weil man dann denkt, Hubert, entweder machst du das Lied, indem du diese Geschichte erzählst, dieser beiden Menschen, Leha, mit dem ich ja aufgewachsen bin, mit seiner Musik, oder du machst es gar nicht. Und ich habe mich dann fürs Erste entschieden, nämlich mich der Aufgabe zu stellen. Und es war eine ganz zahre Zeit. Also ich bin da durch die Hölle gegangen, während ich das recherchiert habe, auch während ich den Text geschrieben habe und während ich gesungen habe. Es hat wirklich lange gebraucht, bis ich den Knödel wegbekommen habe, damit ich es überhaupt singen konnte. Und einmal lang gedacht, das werde ich, wenn wir dann auf Tour gehen, nicht live aufführen. Inzwischen habe ich auf jeden Fall den Ehrgeiz, es zu versuchen, auf die Bühne zu bringen.
Es geht auf alle Fälle darum, dass Franz Leher nicht für seinen Freund eingestanden ist.
Das ist die Geschichte von Bedrich Löwy. Er war geboren in Böhmen und hatte die Gabe, mit seinen Reimen die Musik zu krönen. Er war gerade einmal 5 geworden, da zog seine Familie nach Wien, denn in der Monarchie, so sagt man, konnte man überall hinziehen. In der Stadt an der Donau ging er zur Schule und studierte Jus, spielte Fußball, doch früh schon empfing er den Musenkuss und nannte sich fortan nicht mehr Bedrich Löwy, sondern einfach Fritz, den Löhner, Beda. Er schrieb Stücke fürs Theater, Gedichte und auch Schlager über ein Platzerl in der Lober und die Augen vor seinem Maderl von Leuten, die verliebt waren, bis über die Ohren und daraufhin ihr Herz in Heidelberg verloren. 1913 traf Fritz der Beder den damals schon berühmten Franz Leher. Mit seiner lustigen Witwe war der Gute ein Superstar und zwar der Absolute. Mit Franz zusammen schrieb Fritz nun Operetten für die ganze Welt und zu ihrer beider Ruhm. Werke wie die Sternengucker und Friederike, das Land des Lächelns, schön ist die Welt und zuletzt Giuditta. Franz hat das Werk mit einer Widmung versehen für Mussolini. Ich hätte ihn gern gefragt, warum, um es zu verstehen. Und aus Giuditta stammt auch das Stück, das wir nun hören, darüber, wie herrlich es ist, zu den Lebenden zu gehören. Ja, es war ein Land des Lächelns, doch leider nicht lang, denn die Zeichen standen auf Weltuntergang. Weltuntergang. Weltuntergang.
Fritz und Franz waren 2 Freunde, doch als es drauf ankam und das Banale des Bösen sich dann noch Österreich annahm, da wurde Franz der große Meister, plötzlich zum Hosenscheißer, denn statt zu helfen, schwieg er einfach weiter.
Denn obwohl er Goebbels und Hitler persönlich kannte und diese ihn seinen liebsten Komponisten nannte, brachte er nicht den Mut auf, für seinen Freund zu sprechen, aber es werfe den ersten Stein, der oder die ohne Schwächen, ohne Schwächen, ohne Schwächen, ohne Schwächen, ohne Schwächen, ohne Schwächen.
Aber es werfe den ersten Stein, der oder die ohne Schwächen, ohne Schwächen, ohne Schwächen.
Es war im März, ich glaube am 12., da erwachte die Meute. Das Biest fiel über das Land, machte fette Beute.
Nicht nur Gold, sondern noch standhafte Leute.
Gleich am nächsten Tag holte die Nazi-Brut auch Fritz Beda Löhner, denn er war ein Jud. Und 2 Wochen später im sogenannten prominenten Transport karrte man ihn zusammen mit 150 anderen fort.
Zuerst ging es nach Dachau und mit dem Zug schon bald weiter Richtung Norden bis nach Buchenwald. Mit Hermann Leopoldi schrieb er dann dort sein letztes Lied, quasi sein Abschiedswort.
Sein Abschiedswort.
Von grauenden Morgen und Herzen voller Sorgen, von kurzen Nächten und langen Tagen, davon über das Schicksal nicht zu klagen, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Von einem Tag, der, wenn auch noch weit, die Freiheit hielt für alle bereit.
Davon sich von niemandem Demut rauben zu lassen und mich selber anfangen zu hassen.
Und von den Liedern, die sie verlangen, in einer fernen, fernen Heimat sangen.
Sangen, sangen.
Er hätte vielleicht sein Leben retten können. Was war es mal jetzt rückblickend, was gewesen wäre? Das ist etwas, das würde einem Hubert von Geusern nicht passieren. Also wenn solche Zeiten wären, wärst du schon aufgestanden und hättest gesagt, stopp.
Na, so, da würde ich nicht, ich würde nicht die Hand für mich ins Feuer legen, dass ich in so einer Situation das machen würde, was ich jetzt aus der Komfortzone heraus als selbstverständlich ansehen. Darum habe ich das Lied auch gemacht, weil ich glaube, dass wir alle diese Anlage haben. Wenn die ganze Gesellschaft so den moralischen und ethischen Boden verliert, so wie das damals gewesen ist, und hineingeschlittert ist in diesen Wahnsinn, dann weiß ich nicht, also ob man sich da nicht einfach wegduckt oder wahrscheinlich wäre ich abgehauen. Es gibt auch diesen zentralen Satz im Lied: Es werfe den ersten Stein, der oder die ohne Schwächen. Kein Vorwurf, sondern einfach, ich wollte die Geschichte erzählen, sodass jeder über sich selber nachdenkt.
Hubert von Geusern, du hast gerade gesagt, du weißt nicht, ob du aufgestanden wärst, ob du den Mut gehabt hättest in dieser Zeit. Rückblickend kann man immer leicht reden. Aber was müsste passieren, dass man einfach, ja, wir leben friedlich nebeneinander her?
Ich glaube, dass es beschämend ist, wenn eine Regierung sagt, also wir dürfen keine Signale aussenden, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Also wo sind wir denn? Also was für Signale senden wir denn aus? Also das könnte zu null im Buggy rutschen. Österreich zuerst. Also sind wir da, wo Trump ist und wo wir alle eigentlich lachen, dass es so einen Trottel gibt, der so ein großes Land regiert. Das Mitgefühl darf uns nicht abhanden kommen. Wir können nicht einfach sagen, ah, da schauen wir gar nicht hin. Ist scheiße, aber gehen wir lieber Operetten schauen.
Ich denke mir oft, wie wäre es umgekehrt, wenn jetzt in Europa Krieg wäre und wir würden flüchten? Glaubst du, würden uns diese Menschen anders aufnehmen?
Ja, ist hypothetisch.
Weil du hast die Welt bereist.
Ja, also ich habe die Menschen kennengelernt, egal wo auf der Welt. Sie sind genau wie wir. Sie wollen ein Stück Sicherheit haben, sie wollen genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf und ab und zu ein Fest feiern und es fröhlich haben. Also das unterscheidet uns nicht vom Grönländer, vom Afrikaner, vom Iraner oder Ägypter oder egal. Und das Mitgefühl ist im Grunde genommen auch überall gleich. Wenn sich die Leute überfordert fühlen, weil man ihnen vormacht, dass jetzt alles zusammenbricht, wenn man da jetzt nur ein paar dazulässt, dann werden sie sich anfangen zu fürchten. Und da müssen wir uns dagegen verwahren, dass wir uns einreden lassen, dass alles im Bach runter geht, wenn ein paar mehr dazukommen. Es ist aber auch natürlich unbestritten, dass der Grund, warum es bei uns so schön ist, so gut funktioniert und dass wir so viel Sicherheit haben, weil wir einfach aufpassen auf unsere Natur. Also nicht alle, es gibt da ein paar, denen ist das vollkommen wurscht, weil wir auch ein solidarisches Lebensgefühl haben. Das heißt, wenn Menschen hierher kommen, weil sie sich hier sicher fühlen würden und weil sie denken, da geht es einem besser, dann müssen sie schon auch lernen, so zu tun, wie wir tun.
Integrieren.
Weil wenn sie diese Unart mitnehmen, und in der sie aufgewachsen sind und die eigentlich dazu geführt hat, dass ein System zusammenbricht, wenn das hier importiert wird, dann bricht es da auch zusammen. Also man muss das schon irgendwie auch sagen.
Vorsichtig, ganz sanft.
Okay, wir tun die Österreicher. Und schauen wir, dass wir auch so tun. Ist egal, an welchen Gott man glaubt, das ist wurscht.
Du hast schon gescheitert, man glaubt an die Schwammerln oder an Pilze, wie du deinem Buch flüchtig schreibst.
Das ist, nein, ich glaube...
Also nicht nein, du, Gott, nicht du,
Gott,
sondern...
Ja, Gott ist Gott. Das größte Problem, das ich mit Gott habe, ist, dass er männlich konnotiert ist.
Etwas, wo ich begeistert bin von deinem Zugang zum Gendern. Also nicht nur, dass du schreibst, wenn es einen Gott gibt, dann muss er eine Göttin sein und liegt neben mir, also jetzt neben Vic in dem Fall im Buch, da bin ich wirklich gestockt und habe 10-mal unterstrichen, wo du schreibst, sie kommen aus aller Damen- und Herrenländer. Das ist wirklich originell, wenn man sagt immer, die kommen aus aller Herrenländer, aber wo sind die Damen? Mhm. Also hat mir sehr gut gefallen, Kompliment. Lieber Hubert von Goisern.
Ich habe 2 Frauen in meinem Haushalt, also die haben...
Ja, aber das haben andere Männer auch. Und es gibt auch viele Frauen, die sich gegen das Gendern wehren. Dabei vergessen sie, dass Gendern ja Wirklichkeit im Kopf schafft. Auch.
Ja, es ist ein Mantra. Und wenn wir immer zu Gott, dem Herrn, beten, dann ist es immer die oberste Instanz, hat einen Schwanz.
Mhm. Hast du gehört, dass die Schweiz überlegt, die Menschenaffen auf eine andere Stufe zu heben, dass man ihnen auch ähnliche Rechte wie den Menschen zugesteht? Hast du das verfolgt?
Ich weiß, dass es diese Diskussion immer wieder mal gibt. Ich habe ja auch viel Zeit und viele Diskussionen mit Jane Goodall zusammen verbracht. Wir sind zusammen durch den Urwald in Afrika gestreift und haben den Schimpansen zugesehen und sie hat mir die Geschichten erzählt. Und sie hat immer gesagt, die Trennlinie zwischen Mensch und Tier, jetzt nicht nur zwischen Primaten und Menschen, sondern überhaupt zwischen Mensch und Tier, ist keine klare, die ist komplett verwischt. Richtig. Und jeder, der ein Haustier hat, der einen Hund hat oder eine Katze, der spürt, dass es da eine Verbindung gibt, eine Ähnlichkeit, dass wir ähnlich empfinden, Trauer, Hunger, Stress, Angst. Oder also eine Pflanze, schau dir mal eine Pflanze an, die du vergessen hast zu gießen, also wenn die da hängt, also das tut einfach weh. Und
Man könnte aufwachen und eigentlich nur weinen oder man könnte hergehen und zumindest bei sich selber vielleicht anfangen, ein besserer Mensch zu werden. Und
man muss sowieso bei sich selbst anfangen,
beizutragen.
Das ist der einzige, also dem man wirklich was anschaffen kann, ist das selbst.
Genau.
Alle anderen kann man inspirieren und ich finde es passt auch gut und es ist vollkommen legitim, dass man ab und zu aufwacht und weint über den Zustand.
Aber nicht jeden Tag, ne? Sonst sofort mal in einer schweren Depression.
Nicht jeden Tag und nicht von in der Früh bis auf die Nacht. Aber weinen ist schon okay. Ja.
Hast du dir gedacht, als Corona kam, dann werden sich jetzt die Menschen vielleicht ein bisschen ändern, aufwachen und anders miteinander umgehen? Also ich hatte schon ein Stück weit Hoffnung.
Dieses Gefühl hatte ich auch, dass da plötzlich ein kollektives Innehalten und ein Ruck durchgeht. Jetzt müssen wir anders dran.
Schön war das.
Es war schön, ja. Aber es war eigentlich schon damals auch klar, in dem Moment, wie sich das entspannen wird, wird man wieder schauen, dass man versucht, alles aufzuholen, was man vergessen hat und weitermachen wie bisher. Ich habe dennoch das Gefühl, dass das Bewusstsein, jetzt, wo wir es erlebt haben, dass da schon was möglich ist.
Ich meine, um 25 Euro nach Barcelona für einen Kaffee muss nicht sein, wenn der in Salzburg auch sehr gut schmeckt. Ne?
Ja, aber da muss die Politik greifen. Aber jetzt habe ich gerade unlängst gelesen, der Chef von Ryanair hat gesagt, es wird einen Preiskampf geben und wir werden 5 Euro Flüge anbieten. Da passt dann irgendwas nicht. Weil
da passt gar nichts.
Dann sind wir nicht nur bei den Flügen, wenn ich mir anschaue, eine Dose geschälter Tomaten kostet nicht einmal 1 Euro. Also zuerst muss das irgendwer anpflanzen, dann muss das ernten, dann muss das verkochen, dann muss das in einer Dose, dann muss das Etikett und dann muss das da herliefern und dann kriegst du es um nichts. Also da muss ja wer drauf zahlen. Und wer zahlt drauf? Das ist die Gesellschaft als Ganzes und die Umwelt als Ganzes.
Aber wenn man mit dem Argument kommt, es ist nicht gesund, da hast du es, glaube ich, eher. Die Leute.
Ja, weiß ich nicht.
Glaubst du nicht?
Wenn ich mir denke, wie viel Alkohol ist.
Na, das ist ja nicht jetzt der Alkohol. Aber
aber wurscht, das ist auch nicht gesund. Gell? Oder wie viel Leute rauchen. Also es dauert sehr lang, bis das Bewusstsein da einen Schalter umlegt.
Mhm. Weil du jetzt von den Tomaten gesprochen hast, kriegt man gleich ein bisschen Hunger. Kochst du oder lässt du dich bekochen?
Nein, ich koche sehr gerne und Gott sei Dank, jeder in der Familie kocht gern.
Aha. Und tust du auch so ein bisschen exotisch kochen, weil du ja viel von der Welt gesehen hast?
Nein, das machen die Kinder. Da gibt es dann schon mal eine Ramensuppe oder eine chinesische irgendwas.
Mit Kurkuma.
Dingsbums oder sie kochen aus dem Kochbuch von Otto Lengi, was so vorderasiatisch ist.
Ja.
Ich bin da Kaspatzen oder Risotto.
Aber essen tust du das, was man da hinstellt? Also
ich esse alles.
Nicht.
Ja, nein, ich esse alles.
Heikel bist du nicht.
Es gibt manche Sachen, die mag ich nicht so. Also zum Beispiel Kohlsprossen.
Also vielleicht kommt es darauf an, wie man es zubereitet. Wenn man es irgendwo drinnen ist, ist er wahnsinnig gesund.
Kohlsprossen kann man Weißkohl. Für mich nicht so zubereiten, dass sie schmecken. Aha. Tut mir leid.
Du hast auch einen Song geschrieben auf deiner neuen CD, lieber Hubert von Geusern, der heißt Sünder. Da möchte ich auch gern mal kurz reinhören.
Hey, sag mal, wo ich wär mal reiner. Hey, sag mal, wo ich wär mal reiner. Wo ich wär mal reiner. Am letzten Tag. Reine mal an zum Wald. Und der Wald schreit, ich bin schon verbrennt. Der Wald schreit, ich bin schon verbrennt. Ich bin schon lang im Rauchaufgang.
Die Welt brennt. Also bei der letzten großen Klimakonferenz hat auch Schwarzenegger gesagt, Klimakrise ist die wahre Pandemie. Er hat auch hingewiesen auf Kalifornien, das brennt, der Amazonas brennt. Damals, als die Notre Dame gebrannt hat, haben die Menschen geweint. Millionäre haben und Millionärinnen haben gesponsert. Aber warum spendet niemand beim Amazonas, beim Brennenden?
Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es den Menschen egal ist, aber das ist Notre Dame ist eine Kirche, ist ein Bauwerk, deren Größe man kennt und abschätzen kann. Das ist überschaubar. Die Welt ist unüberschaubar groß und das Problem mit dem Klima ist schon so unübersichtlich, dass es die Leute überfordert und dass man gar nicht weiß, wo anfangen. Es gibt ein sehr verstörendes, aber finde ich sehr wichtiges Buch von Jonathan Franzen, Hören wir auf, uns etwas vorzumachen, wo er sagt, es hat keinen Sinn, versuchen, das Klima zu retten. Das ist nicht mehr zu retten. Wir müssen unsere ganze Energie und das Geld hineinstecken, um damit umgehen zu können, wenn alles kippt, weil es jetzt schon am Kippen ist und was wir dann tun und wie wir uns retten können und nicht, weil wir das Klima noch, weil wir da die Steuer herumreißen können. Das ist vielleicht auch etwas, was die Menschen spüren, dass es zu spät ist. Und so in einer Endzeitstimmung, ja, feiern wir einfach nur, solange es geht.
Ja. Aber geht man richtig vor, Greta Thunberg? Ist das der richtige
Weg? Also die Heftigkeit, wie die Jugend das einmahnt, dass man sich dem stellt, das finde ich ganz, ganz großartig.
Da wärst du dabei gewesen als Junger, gell?
Ja, ich war auch jetzt voriges Jahr dabei, wo als wir da am Heldenplatz waren. Und dieser Beitrag, Sünder, das ist im Grunde genommen mein Beitrag zu dieser jungen Bewegung. Darum heißt es dann auch im letzten Vers, sogar die Kinder zeigen schon auf die Sünder an ihrem freien Tag, also am Freitag.
Und Eiweiß passt auch dazu.
Eiweiß ist die humorvolle Variante.
Welche Bücher liest Hubert von Geusern?
Zurzeit lese ich ein Buch von einer guten Freundin von mir. Sie heißt Britta Steinwein, aber der Titel ist Gesicht im blinden Spiegel, glaube ich.
Worum geht's?
Es fängt an mit der Schlacht von Königsgrätz und einem Mann, der, oder jungen Menschen, nicht nur einem, die, wenn überhaupt, mit dem Leben davonkommen, so sehr verstört und auch verletzt, körperlich und seelisch, und dann ihren Weg finden müssen, ihr Leben zu leben. Da bin ich jetzt erst ein Viertel oder so weit vorn.
Liest du gerne so historische Romane oder viel Geschichtliches? Ist das so das Genre, das dich interessiert?
Ja, das stimmt, aber nicht nur.
Was liest du gar nicht?
Krimis,
habe ich mir jetzt fast gedacht. Weil es zu böse ist wahrscheinlich. Ne? Und auch nicht sozusagen...
Auch nicht im Fernsehen.
Du bist, glaube ich, schon eher so der romantischere Mann, gell?
Ja, na, auf jeden Fall, ja. Und ja, geschichtliche Bücher interessieren mich. Ich lese auch viele Geschichtsbücher.
Und also Liebesromane.
Sachbücher, Liebesromane. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich lese schon gern Romane und natürlich so Klassiker wie 100 Jahre Einsamkeit oder Liebe in Zeiten der Cholera. Das ist einfach ein Wahnsinn. Aber muss nicht um Liebe gehen, aber es muss um die Liebe zum Leben gehen.
Weil das ist ja auch in deinem Roman Flüchtig, ist ja auch ein bisschen Krimi, nur ein bisschen Krimi ist dabei, weil sie ja verschwindet und man weiß nicht wo. Also ein Hauch ist dabei, nicht?
Ich glaube, Spannung braucht jede Geschichte.
Genau.
Man muss irgendwie wissen wollen, wie es ausgeht.
Ja. Hubert von Geusern, wie nimmst du dir Auszeit?
Ich gehe gern auf den Berg, in den Wald, Schwammerl suchen.
Kennst du dich gut aus?
es geht.
Diesen Buckelten da.
Der Spitzbuckelige.
Der Spitzbuckelige irgendwas, ja, also den kennst du, der hochgiftig ist.
Ich muss zugeben, ich würde ihn nicht kennen. Ich weiß, dass es ihn gibt, ich kenne ihn auf dem Bild.
Ja, aber wer der kennt dann die Pilze? Deine Frau?
Nein, ich kenne die essen kann.
Ach so, die
kenne ich.
Okay.
Aber die man nicht essen kann, die kenne ich nicht. Stehen. Ich habe einen guten Freund, der viel mehr Pilze kennt, auch essbare vor allem, als ich. Und es gibt den Plan, dass ich mit ihm mal durch den Wald gehe und er mir ein paar sagt.
Okay.
Man muss das, also im Buch allein reicht es nicht, dass das dann daneben holzt und sagt, ist er das oder ist er das nicht.
Müsstest das Buch vom Hugo Bortisch mitnehmen, immer dabei haben im Rucksack.
Es ist ein so fettes Buch, also da
zu dick.
Das ist mir zu schwer zum Mitnehmen. Nein, das
zu
muss
dick
man da,
zum Herumschleppen
daheim herumliegen haben.
Hubert, du magst auf deinen eigenen Konzerten nicht, dass man mitsingt. Das kannst du nicht leiden. Du hast aber mitunter Texte, wo man halt mitsingen muss. Wenn du selber auf Konzerte gehst, singst du da mit oder bist
Na,
du?
Na sicher nicht.
Aha, okay.
Na sicher nicht. Also ich mag mich verzaubern lassen und das, ich mache dieses.
Auf welche Konzerte gehst du? Welche Künstler schätzt du?
Ich schätze sehr, sehr viele Künstler. Ich gehe aber in ganz wenig Konzerte. Ich bin jedes Jahr in die Salzburger Festspiele gegangen und heuer nicht. Und diese Entscheidung habe ich schon letzten Herbst getroffen, bevor man irgendwie gewusst hat, was auf uns zukommt. Mhm. Weil dieses Jahrhundertangebot, das im Katalog war, das hat mich überwältigt. Ich habe dann gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ich mir jetzt nicht anschauen sollte. Mhm. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, schaue ich mir gar nichts an. Und habe mir den Sommer freigegeben, was auch was Schönes ist, weil wenn es dauernd irgendwie schauen musst, wann ist die nächste Premiere oder wann ist...
Also das ist jetzt mehr Klassik. Rockkonzerte oder sowas in die Richtung? Also
Rockkonzerte, also ich habe mal letztes große Konzert, Lady Gaga, bin ich extra nach Köln gefahren, glaube ich, Köln.
Du hast da Lady Gaga angeschaut?
Ja, weil mich das interessiert oder man denkt, das möchte ich jetzt einmal sehen. Und ich war total enttäuscht.
Wirklich?
Ja, es war fürchterlich.
Was war fürchterlich?
Es gab eine 20 Minuten, 30 Minuten, wo sie allein am Klavier gesessen ist und gesungen hat, und dann, da sind mir die Tränen gekommen. Das ist ein Wahnsinn. Also die Frau kann singen, ist eine ganz tolle Musikerin und auch Schauspielerin, also wer den Film gesehen hat.
A Star is Born.
A Star is Born, unglaublich. Mhm. Ich habe mir den angeschaut, den Film. Ja, ich habe natürlich auch geheult. Aber ich habe mir gedacht, den schaue ich mir jetzt an, aber es ist sicher ein Schaß. Und und dann fangt er an und die ersten 5 Minuten denken wir, ja genau, Schaß. Weil der ist in diesem Club drinnen geschminkt und dann geht sie backstage und wischt sich die Schminke weg. Und sie ist ja so eine schöne Frau, also ich finde sie ungeschminkt so wahnsinnig schön und sie spielt das auch toll.
Wer hat dich denn in der Jugend, welche Musiker haben dich geprägt? Also im Buch sind es Leonard Cohen oder André Heller?
Ja, André Heller war ganz wichtig, weil das war der Erste, der so gesungen hat, da habe ich mich so richtig identifizieren können. Und ich denke, ja, genau.
Lieber Hubert, ich weiß, dass du sehr gerne liest und sehr viele Bücher liest. Und du hast auch eine sehr interessante Liste an Büchern, die man unbedingt lesen sollte.
Ganz, ganz toll, fand ich. Ist eins, da muss ich immer wieder dran denken. Euphoria von Lily King. Das ist über eine Anthropologin, die nach Papua-Neuguinea, glaube ich, ging. Und dann tauchst du so ein in eine andere Welt. Und das ist so toll geschrieben. Also verzaubert wirklich, wenn man gern ab und zu im Kopf zumindest woanders hinreist. Dann das für mich vielleicht das wichtigste Buch war Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Hat überhaupt nichts mit der Mechanikerlehre zu tun, aber hat für mich eine Welt aufgerissen.
Worum geht's da?
Da geht's um einen Vater, der mit seinem Sohn eine Motorradreise durch den Norden Amerikas macht, Montana und so. Mhm. Und der seinem Sohn sein Wissen übers Leben weitergibt. Da kommen auch viele Philosophen vor, die griechischen Philosophen. Ein ganz tolles Buch, Robert Pirsig hat das geschrieben. Ich habe nur 2 Bücher von ihm gelesen, die haben mir alle nicht gefallen, aber das ist ein Wahnsinn. Ja, Ransmeier, Die letzte Welt, immer wieder. Und Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Ein Muss für jeden, der Abenteuer mag und so wie ich auch ein Winterkind ist. Ich habe lange den Winter als meine liebste Jahreszeit empfunden. Inzwischen ist alles ausgeglichen, aber ich freue mich eigentlich immer auf den Winter und leide darunter, wenn es ein warmer ist. Und dann gibt es noch Peter Hoeg, Die Frau und der Affe. Mhm. Also Peter Hoeg hat der Fräulein Smillers Gespür für Schnee geschrieben. Finde ich nicht sein bestes Buch, aber der Plan von der Abschaffung der Dunkelheit.
Aber wenn du so ein Winterkind warst, müsste dir Fräulein Zmillers Gespür für Schnee zumindest der Teil gefallen haben, wo er über Schnee schreibt.
Das ganze Buch ist toll, nur das Ende.
Ja, das Ende
ist da, cool, ob man dann ein bisschen, das war mal zu diffus.
Naja, und vor allem, es ist sehr kriminalistisch auch, ne? Also es ist irgendwie Mord und Totschlag. Und also eigentlich gefällt dir gut, was philosophisch ist, gell? Und Denken und das aber verpackt in einer Geschichte, ne?
Ja, genau, wo es um Beobachtung von Leben geht und auch von anderen Lebensentwürfen.
Zeiten und Zeichen, auf deiner aktuellen CD, auf deinem aktuellen Album gibt es ein Lied, das heißt Quick, Quick, Slow, Text Alexander Zagelmeier. Mhm. Das ist quasi der Tänzer, der auch mit mir getanzt hat, der mit Sabine Kapfinger verheiratet ist.
Ja.
Da, weil Dancing Stars sie wieder läuft, Gott sei Dank, nach der langen Pause. Bist du ein Tänzer?
Nein. Ich,
gar
ich,
nicht?
Na gar. Ich habe mit meiner Frau einen Tanzkurs gemacht vor 1,5 Jahren.
Echt?
2 Stunden mit dem Andreas Zagelmeier.
Okay.
Der hat sich bereit erklärt, dass er nach Salzburg kommt. Es gab ein Ereignis und zu dem wollten wir. Und ich muss sagen, es ist echt lässig und es ist wie alles im Leben. Wenn man es gut machen will, dann musst du wirklich dranbleiben. Dann musst du trainieren. Ja, das kannst du nicht so ab und zu tanzen wir heute mal. Also da ist der Anspruch, den ich an mich habe, einfach zu groß. Und ich habe es dann eigentlich, wenn man denkt, ja, ich hätte Talent, aber tut mir leid. Okay. Es gibt Wichtigeres.
Na, vielleicht wärst du ein nächster Dancing Star, Hubert von Geusern.
Na, sicher nicht.
Nein. Ich glaube, das ist.
Tanzen war immer Stress. Als Bub haben wir ja so einen Volkstanzkurs einmal machen müssen. Und das war immer so, boah. So
Schritte merken, ne?
Nicht nur Schritte merken, sondern Frauen angreifen.
Na gut, da warst du jung.
Aber es war alles so, boah, und dann gehst du hin und forderst das auf und dann sagst du,
Das ist ja jetzt anders. Wenn jetzt der Hubert von Geusern fragt, darf ich bitten, wirst du ja keinen Korb kriegen.
Na sicher, gibt's genug.
Wo?
Gibt's genug, also die mir einen Korb geben würden. Nein, das braucht man sich gar nicht einbieten, dass jeder gern mit mir tanzen darf. Ich habe einmal so das Gefühl gehabt, ich werde Musiker, damit ich nicht tanzen muss.
Dein Vater ist 92, gell? Und dem tut es ein bisschen. Das habe ich auch irgendwo gelesen, weil du ja nicht so gern über Privates sprichst, aber das hast du in einem Interview gesagt, der leidet so darunter, dass er nicht mehr so hackeln kann, wie er einmal gearbeitet hat. Welche Wünsche hast du noch, also welche unerfüllten Wünsche?
Ja, es ist dieser große Traum, die Musik auf die Bühne zu bringen im nächsten Jahr. Und wenn alles so läuft, wie ich es mir wünsche, dann auch noch im 22er Jahr Konzerte zu spielen. Und was danach kommt, da kann ich erst darüber nachdenken, wenn das erledigt ist.
Zeiten und Zeichen ist deine aktuelle CD, lieber Hubert von Geusern. Als Hubert Achleitner hast du den Roman Flüchtig herausgegeben. In deinem aktuellen Album schreibst du textest ja selber. Erst viel später bringt der Wind dir irgendwann von irgendwo an Duft und die Erinnerung dran, woran soll man sich erinnern? Woran soll man sich erinnern beim Hubert von Geusern?
Also da gibt's keine Vorgaben. Nein, da habe ich überhaupt keine Ansprüche.
Ein poetischer, ein Querdenker, ein offener Mensch, ein...
Ein Träumer.
Lieber Hubert von Geusern, ich habe am Ende einen Word-Rap. Ja, den machen wir jetzt noch schnell. Komm.
Ja.
Welche Seiten schätze ich an anderen Menschen?
Die ehrlichen.
Meine Sonnenseite? Das war jetzt eine lange Pause.
Habe ich eine Sonnenseite?
Humor und Offenheit und Respekt.
Ja, Respekt, okay.
Damit kannst du Respekt. Meine Schattenseite?
Die ist mir sehr wichtig.
Okay. Meine Erfahrung mit Seitenhieben?
Seitenhiebe können lustig sein. Ich mag auch Kritik hören, denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also dass nicht die Leute immer nur den Honig ums Maul schmieren, aber Boshaftigkeit, da verliere ich dann auch die Kontenance und werde auch boshaft.
Wann hatte ich schon mal Schlagseite?
Ich glaube, das passiert immer wieder, dass ich mich hinauslehne praktisch aus der Mitte.
Und Seite an Seite möchte ich sein.
Seite an Seite. Ich tue mir so schwer, weil ich mir dann denke, okay, aber wie komme ich dann wieder weg?
Auch das ist eine Antwort. Wunderbar. Lieber Hubert, ich bedanke mich. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Möge die Tournee nächstes Jahr gelingen. Viel Erfolg mit deinem neuen Album Zeiten und Zeichen und auch ganz viel Erfolg mit deinem Erstlingswerk, mit deinem Roman Hubert Achtleitner, Flüchtig. Ich habe es sehr genossen und auch schon weiterempfohlen. Also in mir hast du einen Fan gefunden. Ich hoffe, es kommt dein nächster Roman von Hubert Achtleitner. Dankeschön
Vielen
fürs
Dank.
Kommen. Alles
Danke
Gute.
Auch.
Barbara Karlich, Buchclub, jeden zweiten Samstag auf Radio Burgenland.